Wir gehen da jetzt rauf auf diesen höchsten Punkt beim Mitterbichl. Das ist also eigentlich der Heimatbauernhof von der Frau Höfert.
Unterwegs mit dem Historiker Michael Mooslechner am Böndelsee bei Goldegg im Salzburger Pongau. Wir sind auf der Spurensuche nach Karl Ruppitsch, der sich in den 1940er Jahren als Wehrdienstverweigerer hier versteckt hielt.
Der Karl Ruppitsch ist ja Witwer gewesen schon, damals, wie er verhaftet worden ist. Hat schon drei Kinder gehabt. Seine Freundin Liesl Hochleiten hat das vierte Kind von ihm erwartet. Und er war ein unglaublich beliebter. Also mit allen, was ich geredet habe, die den Karl Ruppitsch noch gekannt haben, haben alle geschwärmt von ihm. Und er muss attraktiv, unheimlich eine angenehme Erscheinung gewesen sein. Das ist ihm auch negativ angerechnet worden, dass er ein Weiberheld war, ein Frauenheld war.
Ich habe so das Gefühl, ich habe nicht nur für mich wieder in die Gegenwart geholt, sondern er ist jetzt schon in einigen Institutionen namentlich bekannt. Und ja, auf der pädagogischen Hochschule bin ich ja eingeladen. Das mache ich natürlich alles gern, wo ich ihn, seine Geschichte eben auch für die Zukunft bewahren kann. Und vor allem, dass das nicht in Vergessenheit gerät und dass die Jugend informiert wird. Also das ist mir ganz wichtig.
Brigitte Höfert ist die Tochter von Karl Ruppitsch aus seiner Beziehung mit einer Bauernmagd und Sennerin. Seit Jahren recherchiert sie über ihren Vater und bemüht sich um eine würdige Erinnerung an ihn und an die anderen Deserteure in Goldegg. Sie war 4 Jahre alt, als ihr Vater von den Nazis ermordet wurde. Ruppitsch war Anführer einer Gruppe von 6 Wehrmachtsdeserteuren.
Also ich bin 1941 geboren und war ein uneheliches Kind. Im Alter von 5 Wochen bin ich zu Zieheltern nach Bischofshofen gekommen. Diesen Pflegeplatz hat mein Vater ausgesucht. Die Zieheltern waren zwar schon im Großelternalter, aber ich habe eine sehr gute Familie gehabt, eine schöne Kindheit. Über den Tod meines Vaters habe ich sicher schon im Vorschulalter erfahren. Ich habe einige Fotos, die mir natürlich sehr heilig sind. Und auch von den Erzählungen meiner Zieheltern, mit denen er ein gutes Verhältnis hatte, weiß ich, dass er mich gerne besucht hat. Und von den Erzählungen meiner Zieheltern und den Besuchern habe ich mitbekommen, dass er Deserteur war. Und meine Zieheltern haben aber trotzdem ein gutes Vaterbild vermittelt.
Und wenn Sie jetzt sagen, trotzdem...
Ja, es war eigentlich, ich möchte sagen, Jahrzehnte ein Makel, diese Deserteure. Und es ist zum Teil auch bis heute noch in Goldegg, wird noch in diffamierender Weise drüber gesprochen.
Brigitte Höfert hat ein Foto, das sie sehr in Ehren hält. Es zeigt sie als kleines Mädchen Hand in Hand mit ihrem Vater. Sie hat ein Kleidchen an und Wollstrümpfe. Karl Ruppitsch ist damals 33 Jahre alt. Er trägt kurze Lederhosen und einen Trachtenhut und schaut pfiffig lächelnd in die Kamera. Die Aufnahme ist nur kurze Zeit vor seinem Tod entstanden. Karl Ruppitsch wurde 1910 geboren. Er stammte aus Mühlbach am Hochkönig und war Holzarbeiter in einem Sägewerk. Vor ein paar Jahren hat seine Tochter beim Hof in Mühlbach einen Baum gepflanzt, zur Erinnerung an ihren Vater. Am 28. November 1943 wurde Ruppitsch wegen Schwarzschlachtens verhaftet. Er floh aus dem Gefängnis.
Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis hat er einen Einberufungsbefehl bekommen und daraufhin ist er untergetaucht, trotz der Knieverletzung. Also irgendwie eine Strafe wahrscheinlich, weil er aus dem Gefängnis geflüchtet ist.
Am 12. August 1944 wurde Ruppitsch ins Konzentrationslager Mauthausen eingeliefert, wo er am 28. Oktober 1944 auf Befehl des Reichsführers SS erhängt wurde. 2005 schrieb der Linzer Komponist Thomas Doss diese Symphonie der Hoffnung im Gedenken an die Deserteure von Goldegg. In Auftrag gegeben hat das Werk der damalige Obmann der Pongauer Blasmusik und heutige Salzburger Landesrat Hans Mayer. Das Libretto stammt vom Historiker Michael Moslechner. Moslechner war einer der Ersten, der über die Deserteure von Goldegg geforscht hat. Das kam zufällig. Bei Recherchen über die Geschichte von St. Johann im Pongau während der NS-Zeit waren er und sein Kollege Robert Stadler im Stadtarchiv von St. Johann auf ein Dokument gestoßen, das sie stutzig machte.
Es ist nämlich im Jahr 1944 eine Meldung im Archiv gewesen, dass der Bürgermeister sagt, dass einige Gemeindebürger verhaftet worden sind, weil sie die Deserteure von Goldegg unterstützt hätten und mit ihnen in Verbindung gestanden sind. Und die Formulierung, man sollte keine Gefühle für sie hegen, hat uns natürlich damals interessiert, welche Zusammenhänge da sind.
Der Bürgermeister bringt klar zum Ausdrucke, dass für solche Elemente eine Gefühlsduselei nicht am Platze ist und verpflichtet die Gemeinderäte, über den Vorfall die Bevölkerung entsprechend aufzuklären.
Und da sind wir drauf gekommen, dass diese Deserteure eben mit oppositionellen Leuten in St. Johann in Verbindung gewesen sind, dass der Karl Rupitsch, der wegen eines Vergehens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung, das heißt Schwarzschlachten von Rindern und Schweinen und Vertrieb dieser Fleischprodukte dann inhaftiert war in St. Johann, dass der dort von diesen Oppositionellen befreit worden ist und dann eigentlich sich hier im Gemeindegebiet von Goldegg zurückgezogen hat und andere angeworben hat. Und so ist diese Gruppe hier in Goldegg ja erst entstanden.
In dem weitläufigen Gebiet zwischen dem Hochkönig im Norden und Dachsenbach auf Pinzgauer Seite im Süden gibt es Dutzende Almen. Dort finden Rupitsch und die anderen Deserteure Unterschlupf, werden von Bauern und Sennerinnen verpflegt.
Er wurde dann nach Dachsenbach gebracht, zu diesem Brandstättgut, wo er einige Zeit versteckt blieb und versorgt wurde. Aus diesem Verhörprotokoll habe ich erkannt, dass er bis nach Dinten zu Bauern gekommen ist und auf Almen. Und dieses ganze Bündelseegebiet, die Einheimischen, die haben diese Gruppe unterstützt. Es haben sich dann einige mehr zu ihm gesellt, die vom Urlaub dann nicht mehr einrückten.
Das ist ja ein sehr peripheres Gebiet hier. Goldegg-Wenk ist nach Norden hin, fast offen hin, bis zum Hochkönig, bis nach Bayern kann man sich hier zurückziehen. Und die jungen Leute haben natürlich genau Bescheid gewusst, sie haben ihre Almen gekannt. Sie waren als Kinder auf den Almen, haben also die Topografie perfekt kennengelernt. Und so sind die Almen auch, so wie sie sonst auch sozusagen die Orte der Freiheit waren, haben sich angeboten, sozusagen sich der Kontrolle durch die Staatsmacht zu entziehen.
Anders als der eindeutig politisch geprägte Widerstand im Salzkammergut oder in Kärnten, waren die Deserteure von Goldegg eine sehr heterogene, nicht unbedingt politisch motivierte Gruppe, so der Historiker. Peter Ottino, August Ecker, Ernst Klug, Sebastian Bürgler, Simon Hochleitner, Alois Hochleitner, Georg, Schorsch, Kössner, Richard Pfeifenberger und Franz Unterkirchner waren die Männer, die zur Gruppe von Karl Rupitsch gehörten. Ohne die Unterstützung der lokalen Bevölkerung hätten die Deserteure nicht in den Bergen überleben können. Für die Helferinnen und Helfer bedeutete dies Lebensgefahr. Die Nazis drohten damit, den ganzen Ort Goldegg nach Wolhynien auszusiedeln. Insgesamt wurden 50 Personen verhaftet, 25 kamen wieder zurück.
Das große Drama eigentlich dieser Deserteursgruppe von Goldegg und ihrer Zerschlagung im Juli 1944 ist ja, dass durch die Sippenhaft, dann durch die Aussagen des Rupitsch, der ihm nicht den Mut gefunden hat, sich zu erschießen, wie er es allen versprochen hat, sind ja so viele Familien einfach in den ganzen Verfolgungsfokus der Gestapo geraten, in KZs verschleppt worden, dort verstorben oder schwer beschädigt zurückgekommen.
Also sie sind brutal gewesen, die SS. Meine Mutter war vorne in Binden, die hätten es mitgenommen. Gell. Also trotzdem, trotz alledem nicht. Am 2. Juli haben sie einen Vater geholt und meine jüngste Schwester ist dann am 16. auf die Welt gekommen, also 40 Tage, noch 40 Tage.
Zu denen, die geholfen und schwer dafür bezahlt haben, gehörte Hans Oblasser. Sein Sohn Bruno Oblasser, Bauer vom Brandstädthof in Taxenbach, erinnert sich.
Seine Schwester hat ihn bitten, dass sie also einen versteckt. Und er hat sich nicht Nein sagen traut und das war aber so, also an das und der nicht. Und dann ist alles aufgeflogen. Nicht. Der hat das nicht eingehalten, dass er sich ruhig gehalten hat und ist auf die Almen um und um, dass dann einige Sinnerinnen also ins KZ kommen, nur wegen ihrem.
In einem Futterstall hielten die Bauersleute Karl Ruppitsch am Brandstädthof versteckt. Bruno Oblasser war ein kleines Kind, als im Juli 1944 die SS um 4 Uhr früh auftauchte. Seine Mutter war hochschwanger. Fast ein Jahr lang war Hans, der Vater von Bruno Oblasser, im KZ. Erst in Dachau, später in Buchenwald und in Flossenbürg. Bruno Oblassers Frau, Theresia Oblasser, schreibt in ihrem Erinnerungsbuch Eigene Wege über ihren Schwiegervater.
Überlebt hat er, weil ihn ein junger Geistlicher aus Gastein, der im KZ als Schreibkraft beschäftigt war, von einer Todesliste gestrichen hat. Er setzte für seine Nummer eine andere ein, von der er wusste, dass sie von einem Häftling stammte, der schon tot war.
Erst im Juni 1945 kommt Hans Oblasser zurück in den Pinzgau. Über die Zeit im KZ habe er wenig gesprochen, erinnert sich Schwiegertochter Theresia. Was sie erfahren hat, hat sie aufgeschrieben. Hans Oblasser hatte den Todesmarsch vom KZ Flossenbürg nach Dachau nur knapp überlebt, weil er zusammengebrochen und liegen geblieben war und ihn der Aufseher für tot hielt. Eine Bauernfamilie bei Straubing versteckte ihn. Nach Kriegsende blieb er zunächst dort, schreibt Theresia Oblasser, und sei im Zweifel gewesen, ob er überhaupt heimkehren sollte.
Das im KZ eingeimpfte Schamgefühl, ein Verbrecher und wertloser Mensch zu sein, ließ ihn nicht los. Nachdem er seine Probleme einem Priester anvertraut hatte, redete dieser ihm zu, nach Hause zurückzukehren.
Die Gefangennahme der Deserteure, die auf den Almen versteckt waren, erfolgte in einer groß angelegten Aktion, die als der Sturm in die Geschichte eingegangen ist. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1944 durchkämmen rund 1000 SS-Leute das gesamte Gebiet zwischen Mühlbach am Hochkönig und Dernten und kreisen es ein. Die SS-Männer zünden Heustadel an und durchsuchen Bauernhäuser. Fast alle Deserteure und alle, die nur irgendwie verdächtig erscheinen, ihnen geholfen zu haben, werden verhaftet, viele ins Konzentrationslager eingeliefert. Unterwegs mit dem Historiker Michael Mooslechner am unteren Ende des Böndelsees in Richtung Unterdorfgut der Familie Hochleitner. Elisabeth Hochleitner war die Geliebte von Karl Ruppitsch und erwartete ein Kind von ihm.
Bei dem sogenannten Sturm am 2. Juli 1944 hat man ja das Unterdorfgut umstellt. Die SS hat gefordert, dass der Karl Ruppitsch rauskommt. Wahrscheinlich haben sie ihn reingehen sehen. Die Bauersleute haben aber geleugnet, dass er drinnen ist im Haus. Und man hat die Freundin Elisabeth qualvoll misshandelt. Aber sie hat auch nicht ihren Geliebten preisgegeben. Und in dieser Zeit, in den Morgenstunden des 2. Juli, hat man die zwei Brüder Simon und Alois da heruntergetrieben. Man hat sie veranlasst, dass sie die Hosenträger von ihrer Lederhose runtergeben. Und so sind sie heruntergeführt worden und hier mit einem Genickschuss erschossen worden. Und die Mutter dieser ermordeten Söhne hat nach dem Krieg ein Holzmarterl errichten lassen, wo drauf gestanden ist: Hier ruhen meine Söhne Simon und Alois, die hier meuchlings erschossen worden sind. Und dieses Holzmarterl ist dann natürlich über die Jahre verfallen und die Familie hat dann ein Steindenkmal errichtet, wo ganz ein neutraler Text drauf war, wo man nicht mehr gewusst hat, war das ein Verkehrsunfall oder ein Jagdunfall. Und erst im Vorjahr hat einer der noch lebenden Brüder, der in Salzburg lebt, Peter Hochleitner und seine Familie, haben beschlossen, dieses Steindenkmal abschleifen zu lassen und den alten Text der Mutter wieder eingravieren zu lassen. Und die schauen wir uns jetzt an.
Unvergesslich meine Söhne Simon und Alois Hochleitner, welche hier am 2. Juli 1944 meuchlings erschossen wurden.
Hier also wurden Simon und Alois Hochleitner im Morgengrauen des 2. Juli 1944 von der Gestapo erschossen. Beide hatten nichts verbrochen, sie waren keine Deserteure. Einer von ihnen war unabkömmlich gestellt für die Landwirtschaft, der andere hatte einen gültigen Urlaubsschein von der Wehrmacht, der war auf Fondurlaub zu Hause. Und die Gestapo hat zwei hochrangige Offiziere eingeschleust hier in Goldeck. Und die haben hier versucht, sich als willige Partisanen auszugeben. Sie haben Waffen gehabt. Sie haben gesagt, auch sie würden gerne sich dieser Gruppe anschließen. Und haben sich vor allem mit Simon und Alois angefreundet, um herauszufinden, wo sich die Deserteure aufhalten.
Zur Ermordung von Simon und Alois Hochleitner steht bis heute in der Ortschronik von Goldeck zu lesen, dass sie auf der Flucht erschossen worden seien. Das ist der Wortlaut des Gendarmerie-Protokolls aus dem Jahr 1944.
Wir sind jetzt da beim Drogerbauern. Der alte Kössner ist einer der letzten, die in Glaneck bei Salzburg hingerichtet worden sind im April 1945. Seine Frau ist wegen Unterstützung der Deserteure im KZ gewesen, ist aber dann, weil sie hochschwanger war, nach Hause gekommen. Und man hat die Hinrichtung ihres Mannes genau auf den Tag verschoben, bis ihr Sohn Christian auf die Welt kommt.
Er war aber nur deswegen dabei, jetzt kann ich ruhig sagen, er war ein fanatischer ÖVPler. Er war 24 Jahre alt, 25. Dann hat er, wenn er in den Ort gekommen ist, hat er aber, was vorlaut war er halt, dann hat er gesagt, sei zurück, das Nazi-Schweine. Gell? Das hat es nicht vertragen. Dann haben sie ihm 44 noch einen Berufungsbefehl gegeben. Er war ja Alleinerbe, hat ja alles ihm gehört. Darum hat er auch nicht einrücken brauchen.
Das ist Hans Kössner, Wirt vom Hotel Seeblick am Böndelsee und einer der Söhne des 1945 hingerichteten Drogerbauern Schorsch Kössner. Hans Kössner war damals 3 Jahre alt. Sein Vater wurde zunächst ins KZ Dachau eingeliefert, seine hochschwangere Mutter Therese in die Konzentrationslager Ravensbrück und Stettin.
Er ist nicht gefangen worden, sondern er hat sich selbst gestellt. Aber aufgrund einer Androhung, dass wenn er sich nicht stellt, dann werden 3 Generationen von unserer Familie, die kommen weg. Dann ist er verurteilt worden, das Todesurteil gekriegt, mussten aber warten, weil die Mutter war schwanger. Und der Hitler hat das so gehabt, dass kein Kind als Waise geboren wird. Jetzt hat die Mutter zuerst entbinden müssen.
Am 7. März 1945 bringt Therese Kössner Christian auf die Welt. Am 8. März 1945 wird ihr Ehemann, Vater ihrer 4 Kinder, erschossen. Danach heiratet Therese Hans Hochleitner, einen Bruder von Simon und Alois.
Der ist vom KZ heimgekommen, hat den Buben entbunden und dann, so wie das Leben läuft, den Hof weitergeführt. Der war jetzt, soll ich sagen, 2 Jahre und 4 Monate, wie die zurückgekommen ist von Eichsperden, das weiß ich noch genau. Ja, das habe ich aber gewusst. Das, wenn sie hat nur überlebt, muss ich ehrlich sagen, weil sie schwanger war. Sie hat im KZ die Hindernisse hat sie nicht mitmachen brauchen.
Goldeck, aber auch das offizielle Österreich, tun sich bis heute schwer mit diesem Kapitel der österreichischen Vergangenheit. Als Michael Moslechner 1986 gemeinsam mit dem renommierten Historiker Ernst Hanisch sein Buch mit der lokalen Geschichte präsentierte, kochte der Saal im Schloss Goldeck.
Das war eine Schreierei, eine ganz lautstarke Auseinandersetzung. Die Leute sind zum Podium gekommen und Ernst Hanisch, der damals die Diskussion geführt hat, wir waren ja 2 junge Studenten von ihm, hat dann später einmal gesagt, er fährt nie wieder nach Goldeck, weil da hat er sich wirklich bedroht gefühlt. Damals haben noch wirklich viele Leute sehr aggressiv reagiert.
Unterstützt von Michael Moslechner bemüht sich Brigitte Höfert seit Jahren um ein würdiges Ansehen ihres Vaters in der Gesellschaft.
2009 wurde vom Nationalrat das Gesetz zur Anerkennung und Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure verabschiedet. Danach stellte auch Brigitte Höfert einen Antrag auf Rehabilitierung ihres Vaters. Es sollte mehrere Jahre dauern, bis sie diese erreichte. Und sie wandte sich sogar an die Nationalratspräsidentin um Hilfe. Denn der Antrag war zunächst abgewiesen worden, weil kein schriftliches Todesurteil gegen Rupitsch auffindbar war.
Und es hat 2 Jahre intensive Intervention gebraucht, bis das Justizministerium in einem umfangreichen Erlass jetzt klargestellt hat, dass auch wenn das Urteil fernmündlich ergangen ist oder eben in den ersten Tagen nach der Befreiung oder letzten Tagen des Krieges vernichtet worden ist, dass trotzdem eine Individualrehabilitierung möglich ist.
Also es sind jetzt auch die, wo kein Todesurteil auffindbar war, nach § 1 rehabilitiert. Und zwar steht auf Seite 6, also das hat sich bei mir eingeprägt, aufgrund eines konkreten Anlassfalles. Und da hat eben der Herr Muslich noch gesagt, das ist unser Fall. Und das hat mich wirklich, das hat mich total, ja, happy gemacht und befriedigt, wenn man denkt, wahrscheinlich bin ich so ein winziges Rädchen in Österreich. Und ja, es ist im Grunde genommen natürlich der Frau Brammer zu verdanken, dass sie die da weiter eingesetzt hat.
Seit vielen Jahren bemühen sich Brigitte Höfert und der Historiker Michael Mooslechner auch um einen Gedenkstein zur Erinnerung an Karl Rupitsch und die Deserteure von Goldeck. Brigitte Höfert, die das Projekt auf eigene Kosten betreibt, wollte erreichen, dass der Gedenkstein heuer, anlässlich des 70. Jahrestags des Sturms vom 2. Juli 1944, im Hof von Schloss Goldeck aufgestellt wird. Doch das Schloss gehört der Gemeinde. Und die konnte sich bislang nicht auf ein Gedenken an die Deserteure an einer so öffentlich zugänglichen Stelle einigen.
Es ist an der Zeit, dass auch Goldeck erkennt, dass hier Menschen gewesen sind, die auf ihre Art ihre Pflicht getan haben im Zweiten Weltkrieg, indem sie nämlich nicht an diesem Vernichtungskrieg teilgenommen haben. Und es ist auch an der Zeit, dass man auch den Opfern und ihren Nachkommen ein würdiges Andenken an die Opfer errichtet.